Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Ja, ich bin total glücklich, denn ich habe Besuch bekommen von jemandem, der gesagt hat, Mensch, tolles Projekt, was du da machst. Mit dir würde ich auch gerne über meinen Weg zum Glück reden. Und ihr kennt mich, wenn mich jemand anruft und sagt, hey, so sieht das bei mir aus, dann bin ich immer offen und dankbar für eine tolle neue Geschichte. Und so sitzen wir heute hier zusammen bei mir zu Hause in der Schweiz. Und ich begrüße bei mir die liebe Daniela Schaponitsch. Hallo, liebe Daniela.
Hallo Andreas, danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du da bist. Total schön, dass das geklappt hat. Daniela, du hast mich angerufen und hast gesagt, Mensch, tolles Projekt. Ich würde dir gern meine Geschichte erzählen. Und wie das für mich üblich ist, habe ich mich kaum über dich informiert. Wir hatten ein Vorgespräch und waren uns da auf Anhieb sympathisch. Und so haben wir uns heute hier getroffen. Daniela, ich übergebe gleich das Zepter an dich. Du sagst, ich habe mein Glück gefunden. Wie hast du es gemacht? Kamst du auf die Welt und hast gesagt, so, hier bin ich, jetzt bin ich glücklich.
Schön wär's, aber so war's nicht. Keineswegs. Ich kam auf die Welt in Deutschland als Kind von Arbeitereltern. Also meine Eltern sind ausgewandert in den 70er Jahren nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Und für mich, also was meine Eltern für mich geplant waren, war Schule, Ausbildung und dann irgendeinen Beruf, den ich mach, bis ich quasi in Rente gehe. Und in diesem Raster befand ich mich dann auch meine ersten 25 Jahre des Lebens. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich ging ganz normal in die Schule und so weiter und ich habe alles geplant. Alles. Ich habe meine Hochzeit geplant, ich habe mit 21 sehr früh geheiratet, war durchgetaktet. Heute haben wir 4 Söhne. Damals, als wir das erste Kind geplant haben, war das so getaktet, Andreas, dass ich gesagt habe, er muss genau in der Woche zwischen dem 22. Januar und, ich weiß nicht, 1. Februar kommen, weil dann meine Semesterferien beginnen und dann kann ich 3 Monate zu Hause bleiben und dann kommt er in die Krippe und dann kann ich gleich weiter studieren. Also das war alles. Und er kam sogar am 28. Januar auf die Welt. Also es war alles durchgeplant. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mein Studium beendete, also dabei war, es zu beenden und es Zeit war, eine Arbeit zu suchen. Und ich wollte niemand. Ich war Betriebswirtin, ich habe 2 Sprachen gesprochen, 3 Sprachen fließend. Ich habe dieses Kind gehabt, weil ich mir damals auch dachte, hey, wenn du ein Kind hast und dann ins Berufsleben gehst, dann sehen dich die Arbeitgeber nicht als potenzielle Gefahr, ja, die will jetzt gleich wieder schwanger werden, sondern die denken sich, du hast ja schon eins, also stellen wir die ein. So weit habe ich gedacht, das ist…
Geiler Plan.
Das also, ist unglaublich. Das ist er hat halt nicht funktioniert. Das, naja, jedenfalls hat mich da das Leben so richtig in Loch geworfen. Ich war deprimiert, ich war unglücklich. Alle meine Kommilitonen gingen voran und fanden Arbeit. Ich habe in einem ganz großen Konzern gearbeitet. Und da hat man mir sogar gesagt, naja, wir können sie nicht übernehmen, aber wir können über eine Zeitfirma reingehen. Und eine Zeitfirma hat sehr niedrig bezahlt. Und da hat man mir erklärt, wie ich Kaffee koche. Und dann stand ich da und dachte mir, du hast dir den Arsch aufgerissen, ja, den letzten Jahre und jetzt sollst du Kaffee kochen. Das gibt's nicht. Und ich habe mich dann weiter eben in diesen Plan auf den Weg gemacht und habe dann Telefonmarketing gemacht, also wirklich Kaltakquise am Telefon für eine kleine Medienagentur. Ich bin sogar so weit, das war wirklich dann die, wie sagt man dazu? Die Delle, also war ganz unten. Ich habe sogar bei einem großen Fastfood-Unternehmen gearbeitet. Und mein Mann hat gesagt, willst du dir das echt antun? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss auch irgendwie Geld verdienen. Und ich habe das 1,5 Monate gemacht und bin dann raus und gedacht, nee, also geht nicht. Und genau in diesem Moment habe ich eine Zeitung gelesen und da war ein Artikel über das Thema Ausmisten. Und ich dachte mir, okay, schaden kann es nicht. Ich habe zu meinem Mann gesagt, hey, das machen wir jetzt. Wir haben es gemacht über ein Wochenende und das war der erste Lichtblick im also rückwirkend gesagt. Damals habe ich das alles natürlich nicht realisiert. Und wir haben es gemacht übers Wochenende und am Montag war die Zusage für eine neue Wohnung.
Warte, stopp. Ausmisten heißt, ihr wart noch in eurer Wohnung und ja. Der Zeitungsartikel hat gesagt, trenn dich von allen Dingen, die.
Genau, danke. Ja, also der Zeitungsartikel hat irgendwie die Wohnung mit dem Fluss des Lebens verbunden. Und für mich war das so, wie, Fluss des Lebens, nee, check ich nicht, ja. Aber dieses Ausmisten und Leichtigkeit und Dinge loswerden, das hat mich angesprochen. Und wir haben da so ein Riesenmonster gehabt, so einen fünftürigen Schrank im Wohnzimmer und der war voll. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das machen wir jetzt. Und wir haben wirklich ausgemistet, richtig. Ich weiß nicht, wie viele riesengroße Mülltüten wir aus unserer Zwei-Zimmer-Wohnung gebracht haben. Und das war das Erste, was ich gespürt habe, es war befreiend für mich. Und ich war unglaublich zufrieden.
Ich muss noch mal nachhaken. Entschuldigung, dass ich hartnäckig bin, aber vielleicht mag es ja jemand nachmachen. Deshalb meine Frage, jetzt sagst du, wir hatten einen fünftürigen Schrank, ausmisten, wie seid ihr da vorgegangen? Gab es da eine Anleitung? Also sozusagen, es gibt zum Beispiel, das kenne ich, das ist eine Taktik, die ich anwende, Dinge, die ich länger als ein Jahr nicht mehr in der Hand halte, schmeiße ich weg. Mhm. Also, kommt zunächst mal, wenn sie mir sehr am Herzen liegen, auf eine Halde, also auf einen Haufen oder irgendwo in einen anderen Schrank. Und wenn ich sie dann ein weiteres Jahr nicht da weghole, dann haben sie tatsächlich sozusagen die Zeit bei mir überstanden und dürfen dann gehen. Wie war das bei euch?
Also, heute ist es ja mein Beruf, deswegen habe ich da eine ganz klare Taktik. Damals haben wir die Sachen einfach nur angeschaut, gesagt, okay, brauche ich nicht.
Brauche ich nicht.
Liebe ich nicht. Mhm. Ja. Und es gab auch diesen Karton mit, weiß ich noch nicht genau, könnte ich mal brauchen. Ja, das durfte dann ja irgendwie noch in der Wohnung bleiben. Aber ich bin da, ich glaube, ich war sowas von bereit, dass ich so viel dass ich mir gar keine Fragen mehr gestellt habe. Ich habe eigentlich nur weggeworfen. Wie gesagt, das war so Pi mal Daumen unsere Taktik. Also wir haben Tabula Rasa gemacht, richtig.
Okay, und dann war, also vorher war sozusagen der Moment da studiert, nicht das bekommen, was du wolltest, nicht in dem Job, wo du unterwegs warst, sondern eher für das, was du dir vorgenommen hast und wie du auch studiert hast, eher unterqualifiziert angestellt, also.
Total. Ja.
Und dann dieser und aus irgendeinem Grund spricht der dich an, dieser Zeitungsartikel, und dann die Sache, okay, wir missten aus. Also habt ihr den Schrank leer gemacht, aber nicht nur den Schrank, sondern wahrscheinlich
die
ganze Wohnung.
Ja, die ganze Wohnung. Und es ist wirklich, es hört sich klischeehaftig an, aber es ist passiert, so weil ich hier sitze. Am nächsten Montag wir haben sehr wenig verdient. Ich meine, ich studiert, er hat gearbeitet. Wir haben auf einen Bescheid vom Wohngeld gearbeitet. Das war eine große Summe, die hätte kommen sollen und wir haben Monate darauf gewartet. Und am Montag war dieser Brief im Postkasten mit der Zusage und das Geld wurde überwiesen. Ich glaube, ein, zwei Tage später, wir haben einen Antrag auf eine Wohnung bei uns gestellt, um zurück in die Gemeinde Pullach zu ziehen, weil ich dort aufgewachsen bin, vor Ort von München, ganz toll. Und zwei Tage später, wir haben 3 oder 4 Monate auf diese Zusage gewartet und wussten nicht, kommt's nicht. Und dann war die Zusage für die Wohnung da.
Das ist krass, oder?
Es ist unglaublich. Und das hat meine Neugierde, das war so, oh, Moment mal, da ist doch noch viel, viel mehr, viel mehr. Ja.
Ein riesengeiler Gag, den ich mit Freunden mache, wo auch die Laufbahn sozusagen momentan so ein bisschen in Stocken kommt, die beruflichen Erfolge ausbleiben oder so. Und dann frage ich sie, wie sieht denn dein Keller aus? Und dann sagen die zu mir, chaotisch, ja, also Keller ist total vollgestellt. Sag ich, hey, bevor du irgendeinen Marketing-Trick machst, sozusagen räum deinen Keller auf. Also es scheint einen kausalen Zusammenhang zu geben zwischen der Ordnung in unserem Keller oder in den Räumen, wo wir, also Wohnzimmer natürlich und Büro, es könnte man aber auch Kellerräume, wo man so sagt, da mache ich eher einen Bogen drumherum und die mülle ich eher zu, ja. Also zwischen der Ordnung und der Freiheit oder was auch immer, dem Loslassen da und dem beruflichen Leben, weil tatsächlich geht es dann meistens besser.
Ja.
Ist das so?
Es ist absolut so, ja. Also letztendlich ist ja das, die Menschen mit den Räumen zu verbinden und zu schauen, wo stehen die Räume, in denen man lebt oder arbeitet, dem Lebensweg im Weg, ja, das habe ich zum Beruf gemacht.
Okay.
Letztendlich. Und genau zu diesem Zeitpunkt mit dem Umzug beschäftigt und dann sind wir umgezogen und dann ging bei meinem Mann alles gut und alles war super, aber ich kam einfach aus meiner Delle nicht raus. Und dann fiel mir der Zeitungsartikel ein. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam eine Freundin von mir um die Ecke und sagt, hey, da gibt es einen Feng Shui-Meister und der macht in München einen Vortrag, komm doch mal mit. Und dann dachte ich mir, okay, ich mach's mal. Andreas, ich saß 2 Stunden in diesem Vortrag, wie ein kleines Kind vom Christbaum. Riesige Augen und ich dachte mir, oh, was erzählt er? Oh, das ist alles so spannend. Ich kam zurück und sagte zu meinem Mann, das will ich machen. Und dann sagte er, du hast doch gerade ein Diplom gemacht. Find doch einen Job, ja, find doch mal eine Arbeit. Ich meine, ja, das war jetzt nicht einfach, aber es gibt doch den Beruf für dich. Und ich so, nein, du verstehst mich nie richtig. Das will ich machen. Ich will eine Feng Shui-Ausbildung machen und ich will das für andere Menschen machen. Ich möchte genau das, was ich dort gehört habe, erst für uns machen. Diesen Wohlstand, und Wohlstand war für mich immer schon viel mehr als Geld. Das ist ja Wohlstehen im Leben, Sicherheit in einem gewissen Maße, Glück, Zufriedenheit. Also all das will ich erstmal in unserem Leben haben, beziehungsweise noch mehr davon. Ja, und ich will das für andere Menschen machen. Und hat gesagt, okay, weil wenn du dir was in den Kopf setzt, dann wird das wohl so sein. Und ich fand mich wirklich 2 Monate später in der Schweiz, in Heiden damals in der Ausbildung. Und ja, das war der Beginn.
Ist ja ziemlich strange, oder? Ich meine, wenn man BWL studiert, so viele Jahre sich da durchquält, durch Prüfungen, Examensarbeiten etc. und dann eine Feng Shui-Ausbildung macht, die sozusagen ja jetzt, hättest du auch ohne Studium machen können. Das jetzt mal. Ja. Dein Mann hat es dann, also ich meine, klar, er kennt dich, er weiß, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann ziehst du das auch durch. Mhm. Aber es ist trotzdem stark, dass er es mitgemacht hat, oder?
Ja.
Also weil die Außenwelt muss ja, also was haben deine Eltern gesagt? Die hatten ja auch sicherlich andere Pläne, oder?
Ja, die wollten, dass ich Friseurin werde. Das war ihr Traum. Die haben es
gesagt. Das ist ja auch eine geile Range, oder? Friseurin, BWL-Studium, Feng Shui-Meisterin.
Ja, also das war, also ich glaube, meine Eltern haben es gar nicht so realisiert, weil ich habe ja immer noch ich habe mich dann auch betriebswirtschaftlich selbstständig gemacht. Ich habe gesagt, okay, wenn die Unternehmen nicht sehen, welchen Wert sie an mir haben, dann mache ich mich selbstständig, übernehme die Verantwortung, dass ich erscheine, dass ich die Arbeit mache, in Anführungszeichen trotz meines Kindes, ja, und habe mir deswegen schon dann aufgebaut. Ich glaube, die haben das gar nicht so mitbekommen. Und meine Oma, die ist super, die ist jetzt 86 und das ist vor fast 20, also für 18 Jahren war sie etwas jünger, hat mich mal angerufen und gesagt, Daniela, du hast jetzt aber nicht die Religion gewechselt, oder? Ja. Ich gesagt, Oma, nein, ist alles okay. Wir feiern Weihnachten, Ostern, ja. Ist alles klar, kein Thema.
Du bist in eine Sekte gegangen, ja.
Ja, genau. Ja, es ist ja, ich finde, Shui, was ist das? Ja, das hört sich nicht so geläufig an. Ja, was macht die Daniela da? Und ja, da war meine Begeisterung einfach, ich war da mit Körper und Haut und Haaren und Seele, war ich in diesem Beruf, also in dieser Ausbildung drinnen und das auszubauen. Und natürlich haben mir dann die Kunden nicht sofort die Türen eingerannt, als ich zurückkam und sagte, so, jetzt bin ich das, wo bleibt ihr denn alle? Da fing die Arbeit an, wie man ein Unternehmen halt auch aufbaut, aber da war diese Begeisterung dahinter, da war dieses Glück zu wissen, ich habe, denke ich, den Sinn meines Lebens gefunden. Und dafür war ich bereit zu strampeln und zu machen und zu machen und zu machen und 2 Kinder noch zu bekommen und trotzdem zu arbeiten, nachts zu arbeiten, dann abends zu den Kunden zu gehen. Also das war einfach eine Leichtigkeit, die da mein Leben einfach begleitet hat.
Das glaube ich ja, wenn man das macht, was man liebt, wenn man das findet, was die eigene Berufung sozusagen ist, dann geht es auch leicht oder von der Hand, ne? Da ist man auch bereit, viel zu leisten.
Es ist, also mein Sohn, der ist letzten, also der, ne, der Besagte, den ich so genau eingetaktet hatte, der ist 18 geworden. Letzte Woche und wir haben uns Bilder angeschaut, als er geboren wurde. Und dann habe ich mich angeschaut und habe eigentlich festgestellt, dass ich damals älter ausgeschaut habe, als ich heute ausschaue. Und ich weiß nicht, ich sage gefühlt, mein Gott, ich war 24, ja. Ich habe mich nicht alt gefühlt, aber ich habe mich nicht so fit und so da und so präsent und so glücklich gefühlt, wie ich es heute tue. Total
und,
spannend.
Und was hat das mit dir gemacht dann? Du hast dann die Ausbildung gemacht und hast dann ja auch gesagt, zunächst mal, bevor ich das bei anderen Leuten mache, mache ich das bei mir zu Hause. Das heißt, man könnte jetzt ja vermuten, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was du zu Hause bei dir gemacht hast und dem, dass du heute so blendend aussiehst. Also und noch weitere Kinder bekommen hast, ja, und ihr so eine tolle Familie habt.
Ja, ja, also es war, mein Mann, der war immer offen dafür, hat nie gesagt, was für ein Quatsch ist das, was für ein Blödsinn ist das, bleib mir weg damit. Nein, nein, er war immer neugierig. Und ich sage auch immer meinen Teilnehmern in meiner Ausbildung, wisst ihr, wenn ihr zu Feng Shui-Beratern ausgebildet werdet, dann ist eure Wohnung oder euer Haus eure Spielwiese. Bedeutet, jedes Mal, wenn man mal nach Hause kam und ich auf ihn gewartet, hat er gesagt, okay, was hast du vor? Welche Farbe, welche Wand, wohin das Sofa? Ja. Wir haben ganz viel ausprobiert und ich habe einfach durch dieses Ausprobieren eine Sensibilität für die Raumenergien bekommen, um zu fühlen, okay, wann macht's Klick? Wann ist die Energie so, dass wir unterstützt sind in dem, was wir tun? Also all das, was gekommen ist an Erfolg und Kindern und einer Ehe, die über 20 Jahre lang hält, kam natürlich auch durch unsere Arbeit und unser persönliches Zutun. Aber die Räume haben das immer unterstützt. Und das war für mich einfach unbeschreiblich, diese Power zu erleben. Und das habe ich dann einfach, meinen Kunden weitergegeben. Und ich habe immer gesagt, okay, was habt ihr vor? Für was seid ihr bereit zu brennen, zu gehen und es zu verwirklichen? So, und jetzt holen wir die Räume dazu.
Wenn ich dich jetzt gerade da habe, kann ich ja vielleicht mal eine Geschichte erzählen oder eine Frage stellen, die mir damals erzählt wurde in einer meiner Ausbildungen. Und dann habe ich gedacht, naja, ob das so stimmt, dass die Position, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig sehe, die Position der Herdplatte oder des Herdes in der Wohnung, wo ist in der Küche die Herdplatte oder der Herd, wie ist der ausgerichtet, das kann einen Einfluss haben auf, ich weiß nicht, auf einen Geldmittelfluss, auf was auch immer, stimmt es?
Also das ist schon sehr tief im Detail. Also der Herd ist deshalb so wichtig, weil wenn man, Feng Shui ist ja etwas sehr Traditionelles, ja. Und wenn man da zurückgeht, wo war der Lebensmittelpunkt der Familien? Es war die Feuerstelle. Ja, da wärmte man sich, da kochte man Essen, da hat man gegessen, da hat man geschlafen. Das heißt, es war die Quelle des Lebens. Ja, und deshalb wird der Herd, wenn man das jetzt 1:1 übernimmt, eben als Quelle des Lebens angesehen. Aber für den Geldfluss an sich gibt es ganz andere Sachen, auf die man achten sollte.
Die linke hintere Ecke des Raumes, oder?
Nee, die südöstliche Ecke.
Die südöstliche.
Ja, also je nachdem, welche Prinzipien man, aber es, wie gesagt, der Herd sollte bekocht werden. Ja, die Küche, ich habe Kunden manchmal, die sagen, ja, meine Küche, die bekoche ich gar nicht. Letztens ein Kunde, ein Mann, der sagt, er ist nach München gezogen, seine Familie ist noch irgendwo anders und er kocht gar nicht zu Hause, weil er ist in der Firma und sonst fährt er zu seiner Familie. Er hat den Herd sogar ausgesteckt. Der hat gar keine Stromzufuhr. Da habe ich auch gedacht, naja, ob das gut ist, Feng Shui ist, auch wenn man nicht kocht. Also da war ich ein bisschen unschlüssig. Aber das ist natürlich die Quelle der Nahrung, auch heute noch. Ja, auch wenn wir nicht richtig befeuern, aber es ist, und deswegen ist es so unglaublich wichtig für den Wohlstand, für die Gesundheit, für die Lebendigkeit und da reiht sich irgendwann auch der finanzielle Wohlstand mit ein.
Wenn wir dich jetzt hier haben und das Glückfinder-Interviews sind ja auf dieser, aus dem Grund entstanden, dass ich mein Glück gesucht habe, mittlerweile habe ich es gefunden, aber ich bin natürlich immer froh, wenn andere Menschen zu mir kommen, die sagen, hey, wir haben unser Glück aufgefunden. Du hast es gefunden mit Hilfe von Feng Shui. Lass mich mal teilhaben, ich will ja lernen von dir. Ja. Was waren denn so die Dinge, also wir haben vorhin schon gehört, ausmisten ist, ist echt ein Ding, wo du sagst, das hat mir im Leben gut getan. Da gibt es bestimmt noch andere, noch Regeln dafür, die man befolgen kann. Also diese.
Da gibt es ein Kartenset, ehrlich mal geschrieben. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, naja, das Ausmisten ist ja toll, wenn man drüber liest. Ja. Aber solange man es nicht macht, hilft es ja nicht.
Das stimmt. Ne?
So. Und Bücher zu lesen ist ja kontraproduktiv zum in Bewegung sein und was tun. Und dann habe ich mir mal mit meinem Verlag überlegt, okay, wie können wir das anders verpacken, dass es ein bisschen lebendiger ist. Und dann haben wir wie so ein Orakelset gemacht mit 52 Karten. Man kann jeden Tag, jede Woche, also in seinem Tempo, eine Karte ziehen. Und auf dieser Karte steht eine Aufgabe, ein Raum, eine Aufgabe, der Zeitaufwand und der Nutzen. Und wenn man es gemacht hat, dann kommt diese Karte ins ist erledigt, Fach, ja, und dann zieht man am nächsten Tag wieder eine Karte und so kann man diesen Zyklus immer und immer wieder machen und hat eine Zeitinvestition von maximal einer Stunde.
Okay.
Genau, also das nochmal
kurz. Genau, so haben wir, aber was waren denn die anderen Dinge, die ihr noch gemacht habt, auf deinem Weg, bei euch zu Hause jetzt, wirklich hands-on bei euch.
Also auf der einen Seite war wirklich zu schauen, wie bringe ich die Lebensenergie, also das Qi, so zu fließen, dass der gesamte Wohnkörper damit versorgt ist. Also wenn man sich ein ganz einfaches Beispiel, Reihenhäuser, man steht im Eingang, man klingelt, die Tür geht auf und man blickt durch das Haus direkt in den Garten.
Genau.
Ja, so.
Flur, rechte Hand, die ist Gäste-WC, geradeaus durch das Wohnzimmer, große Tür, Garten.
Große Fensterfront.
Ganz genau.
So, jetzt ist der Mund des Hauses ja die Eingangstür. Ja, und der Hinterausgang des Hauses wäre dann diese Glasfront. Und der Hinterausgang ist viel größer als der normale Eingang. Ja, das heißt, die Lebensenergie, ich sage immer, diese Häuser haben Magen-Darm-Virus.
Ganz kurz, aber die muss ich bringen. Das ist ein Scheißhaus. Entschuldigung.
Du bist nicht der Erste, der das sagt.
Echt? Entschuldigung.
Mach nichts. Also, und in dem Fall können wir gar nicht so viel, also Lebensenergie, was ja wiederum Gesundheit, Wohlstand und so weiter bedeutet, kann ich im Haus aufbauen, weil alles direkt rausfließt. Das heißt, wenn ich in solchen Häusern bin, dann weiß ich ziemlich genau, dass wenn viel Geld in das Haus fließt, mindestens genauso viel auch wieder rausfließt. Das heißt, diese Familie hat Schwierigkeiten, den Wohlstand zu halten. Ja. Und das ist viel wichtiger, als zu gucken, welcher Ecke ist der Herd, welche Farbe hat mein Schlafzimmer und so weiter. Da vermischen sich manchmal die Prioritäten im Feng Shui. Mein Wichtigstes ist, bringen wir die Lebensenergie in den Fluss. Ja. Das heißt, es kommt rein, genau wie im Körper. Durch den Mund rein, über die Lunge, über die Venen, Arterien, im gesamten Körper und dann wird es verarbeitet, wir atmen ein und wir atmen wieder aus.
Mhm. Und ja? Das habt ihr bei euch zu Hause
das
auch
gemacht?
Das
haben wir bei uns gemacht. Ja, das war eines der allerersten Dinge, die ich gemacht habe. Und was ich dann gespürt habe, ist, dass eine Ruhe reinkam.
Das heißt, konkret, ihr habt dann, also war das bei euch so, dass ihr in einem Reihenhaus gewohnt habt?
Nee,
also,
wir haben in einer Wohnung gewohnt, aber interessanterweise war die Eingangstür und gegenüber der Eingangstür war das Kinderzimmer und gegenüber von der Tür vom Kinderzimmer war das Fenster. Das heißt, wenn man in der Eingangstür stand, hat man durch dieses Kinderzimmerfenster direkt nach draußen geschaut. Also haben wir die gleiche Situation in einem kleineren Umfang gehabt. War ungünstig.
Und wie habt ihr das behoben?
Also das Qi, ich sage immer, das Qi ist wie ein kleines Kind. Es fließt dorthin, wo es schön ist, wo es anziehend ist und am liebsten auf dem schnellsten Weg nach draußen. Und es macht große Kreise um dunkle Räume und verrümpelte Räume oder Ecken.
Okay, was ihr nicht seht, ist, ich gucke jetzt hier, während sie das sagt, so durch mein Büro und überlege mir, ob mein Raum verrumpelt ist, aber gut.
Nee, würde ich nicht sagen.
Gut. Nee. Okay.
Und das heißt, ich habe dann gesagt, okay, wie gestalte ich meine Wohnung, dass ich das Qi weg von diesem Fenster locke, zumindest zu einem Teil, und ins Schlafzimmer und ins Arbeitszimmer, in die Küche, ins Wohnzimmer, so dass, wie wenn wir einatmen oder wenn man sich ein Blatt anschaut in der Natur, das hat eine Hauptschlagader und dann diese Verzweigungen, dass ich auf diese Art und Weise das Qi durch die Räume leite. Das war mein Ziel. Und das ist das allererste, was ich gemacht habe. Und meine ganz einfache Übung, die ich gerne auch mitgebe, ist, stellt euch vor, ihr seid ein Schmetterling und ihr fliegt durch euer Zuhause. Und ihr fliegt eben nach den Prinzipien, wo es schön ist, am schnellsten Weg nach draußen und ihr macht große Umwege um Dinge, die nicht angenehm sind. Und ihr fliegt durch euer Zuhause und dann, es ist nur zu beobachten, okay, wo fliege ich gerne hin, wo lieber nicht? Und ja, wie verhält sich der Schmetterling? Fliegt er gerne unters Bett? Fliegt er in die Abstellkammer? Ja, was passiert da? Und da kann man ohne großem Wissen, aber mit seiner eigenen Intuition feststellen, wo es Handlungsbedarf in der Wohnung gibt. Wo braucht es Licht? Wo braucht es Farbe? Wo braucht es Schönheit? Und wo braucht es Ausmisten? Und so kann man diesen ersten Schritt im Feng Shui ganz, ganz einfach machen, ohne dass man eine Beratung oder ewig Bücher lesen muss oder.
Mega. Das eine haben wir eben angesprochen, ausrumpeln. Das zweite haben wir angesprochen, sozusagen größeres Loch raus wie rein. Also du hast eben ein Wort gesagt, Farbe. Unsere Wohnung hier ist tendenziell halt weiße Wände, weil ich total gerne weiße Wände habe. Also ich bin jemand, der nicht so sehr gerne Farben an den Wänden hat. Also mal ein Bild gerne, aber keine Farben. Würdest du sagen, Farben sind wichtig?
Ja, aber die können auch als Bilder reinkommen.
Ah, okay.
Als Stoffe. Ich meine, du hast sehr schöne Bilder hier hängen, sehr farbenfrohe.
Ja.
Ja. Und das ist ein richtiger Anziehungspunkt. Ja, die Bilder, die ich da sehe, das ist richtig, weiße Wand, farbiges Bild. Bam.
Okay.
Mehr braucht es nicht. Manchmal okay. sind es Accessoires, Kissen. Oft sagen Kunden, nee, wissen Sie, farbige Wände, das ist nicht mein Ding oder der Aufwand ist mir zu groß oder. Ja, okay, dann arbeiten wir einfach mit allen anderen Sachen. Mhm. Überhaupt kein Problem. Das ist ja das Schöne. Mhm. Es ist ja keine, deswegen Shui ist ja, das habe ich, deswegen habe ich das auch so geliebt und auch in der Art und Weise, wie ich es dann letztendlich praktiziere, ist, dass nicht der Mensch in die Box Feng Shui reinpassen soll, mhm. sondern dass ich schaue, wie sind die Häuser, wie sind die Menschen und das Feng Shui kommt dazu mhm. und nicht umgekehrt. Mhm. Ja, sonst sind es ja Konzepte, mhm. also das macht mich nicht glücklich, ja, und meine Kunden auch nicht, deswegen bin ich diesen Weg gar nicht gegangen.
Mhm. Und wie ging es dann bei dir weiter? Also du hast ja eben schon erwähnt, die Ausbildung gemacht und dann natürlich kamen nicht sofort alle Kunden und haben gesagt, Mensch, Daniela, Gott sei Dank, endlich jemand in unserem Bekanntenkreis, der sich mit Feng Shui auskennt, komm mal her, wir machen mal was zusammen, sondern das war ja dann auch für dich nochmal eine Reise, oder?
Absolut, ja, absolut. Also abgesehen vom klassischen Unternehmensaufbau, zu finden, wer bin ich, ja, wer bin ich als Feng Shui-Beraterin, wer bin ich als Person, auf diese Findungsreise bin ich dann einfach, ich glaube, die dauert immer noch an, ich glaube, sie hat gar kein Ende, ja. Yeah, genau. Hauptsache, man beginnt, also ich habe damals damit begonnen und habe dann aber sehr schnell gespürt, okay, das Feng Shui ist cool, aber es ist noch nicht alles. Hm. Ich konnte mir immer noch nicht vorstellen, für den Rest meines Lebens nur Feng Shui-Beratungen zu machen. Hm. Und ich habe mich dann an meine Kindheit erinnert und wir haben einen Bauernhof gehabt, beziehungsweise meine Großeltern. Und da bin ich immer, also ich bin auf Kühen geritten, während meine Oma sie gemolken hat. Ich habe mit Schweinen gesprochen, ich bin mit meinem Großvater auf dem Traktor gefahren und wirklich, und ich habe ganz lange braune Haare gehabt und mich haben sie entweder Zigeunerin oder Indianerin genannt. Mhm. Eins von beiden. Und das ist alles verloren gegangen in dieser Zeit, wo ich so strukturiert war und mein Leben geplant hatte. Mhm. Und jetzt begann das wieder rauszukommen, die Verbindung zur Natur durch das Feng Shui und irgendwann auch das Thema, okay, was ist denn mit dieser Energie der Räume? Feng Shui verändert nicht alles, ja. Mhm. Und irgendwann habe ich gesehen, das Feng Shui reicht nicht, also habe ich mich in der Taogeomantie weitergebildet mhm. und mich mit der Erde verbunden, mit der Vergangenheit der Erde und geschaut, okay, was ist denn so auf unserer Erde alles passiert, bevor wir mhm. ne, draufgekommen sind oder bevor diese Generation jetzt drauf lebt, was ist in den letzten Hunderten von Jahren passiert, dass die Erde alles speichert mhm. und uns damit versorgt. Mhm. Ich war in Häusern, die waren, Andreas, die waren traumhaft. Ich bin rein und dachte mir, oh, wieso bin ich hier? Mhm. Was wollen wir? Es ist doch perfekt, ja. Und dann musste ich aber dieses Weltliche kurz mal ausschalten und wegtun und mich wirklich einfühlen, habe ich gesehen, okay, hier stimmt gar nichts. Mhm. Einfach dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du das mal hattest, dass du in Räume kommst, sagst, irgendwie ist hier das nicht so ganz, mhm. ganz prickelnd. Mhm. Am schnellsten merkt man das, ne, man kommt irgendwo hin, wo gestritten wurde, oh, hier herrscht aber dicke Luft.
Mhm. Schöne Redewendung, genau, ja.
Ja, genau, genau das ist es. Und da bin ich eben nochmal eingetaucht, ich sage heute in eine Welt voller Magie, mhm. weil es wirklich in die Spiritualität ging, in ein ganz faszinierendes Feld. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, hey, Moment mal, jedes Haus hat eine Seele. Mhm. Und lass uns doch mal mit der Seele verbinden, mhm. um zu gucken, was hat sie uns zu sagen? Ja, vielleicht hat sie einen Tipp für uns. Vielleicht müssen wir uns nicht im Feng Shui immer alles errechnen. Mhm. Vielleicht können wir uns damit verbinden und sagen, hey, weißt du was, ich bin eigentlich so traurig, weil spiel mir doch mal Musik vor. Simple Dinge. Oder bau mir doch mal einen Altar in alten Generationen, was vollkommen normal, dass wir Altare haben. Mhm. Ja, in denen man mit dem Räuchern angefangen hat, in denen man Kerze angezündet hat oder, keine Ahnung, irgendwas aufbewahrt hat, was wertvoll ist. Mhm. Das hat man nicht mehr. Und ich bestärke meine Kunden dazu, ihn auch gerne in einer kleinen Form sich einen Herzpunkt im Haus zu suchen und dieses Herz des Hauses zu stärken mhm. und das Haus zu begrüßen. Zu sagen, hallo, hier bin ich oder tschüss, wir sehen uns heute Abend. Und es, wenn man das macht, dann ist es erstaunlich, wie nach einer Zeit man sich vom Haus willkommen fühlt. Mhm. Also wirklich, als ob man nach Hause kommt und man wird umarmt. Mhm. Und das ist etwas, was wir unseren Häusern geben können, indem wir ihnen Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Das ist ganz spannend.
Das klingt sehr spannend. Mhm. Das klingt sehr, sehr spannend. Und das war deine Weiterentwicklung sozusagen nach Feng Shui.
Ja.
Und das ist auch das, wo du heute unterwegs bist. Die Kombination aus diesen.
Ja, genau, genau. Also natürlich auch nur das Feng Shui oder nur das Thema Space Healing, Landheilungen. Mhm. Aber auch immer mehr diese Verbindung von diesen beiden. Mhm. Gar nicht, ist das gar nicht so benennbar, was ich mache. Ja, mhm. Ich habe so einen riesen Werkzeugkasten. Ich kann gar nicht benennen, was ich mache. Und aber ich verändere etwas für die Menschen und dann macht zwischen Mensch und Haus Klick, so werden sich zwei finden, die sich lieben oder zwei Seelenpartner oder wie auch immer. Und dann finden die, sagen, oh, und jetzt habe ich nicht nur ein Haus, sondern auch ein Zuhause. Mhm. Und das ist ein wunderschöner Prozess. Mhm. Und irgendwann haben die Leute dann gefragt, ja, kannst du uns das mal beibringen? Mhm. Und ich dachte, nee, ich weiß nicht, wie man das beibringt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und dadurch, dass sie mal gefragt und gefragt und gefragt haben, habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und gesagt, okay, wie kann ich das so zusammenbringen in eine Ausbildung, dass ich es auch weitergeben kann, dass wir, meine Vision ist, Andreas, dass wir das Feng Shui und das Space Healing und die Verbindung zu unseren Räumen so normal machen wie der Gang zum Heilpraktiker. Ich meine, vor 10 Jahren, als ich erzählt habe, ich gehe zum Heilpraktiker, da haben wir gesagt, ja, du spinnst doch. Was weiß der denn? Und natürlich musste man selber alles bezahlen, weil die Krankenkassen gesagt haben, nö, zahlen wir nicht. Hm. Wie ist es heute? Hm. Was? Du gehst nicht zum Heilpraktiker? Ach, das solltest du doch unbedingt ausprobieren, ja. Und so weit will ich dieses Thema bringen. Das ist meine Vision. Hm. Dass es selbstverständlich wird, wenn wir ein Haus bauen, wenn wir einziehen, dass wir uns mit dem Haus verbinden, dass wir es begrüßen, dass wir sagen, hey, hallo, ich kaufe dich jetzt oder ich habe dich gekauft und wir sind die neuen Inhaber, wir sind die neuen Partner auf ein gutes, ja, mhm, Zusammenleben, wie eine Ehe.
Ist ja, ich meine, ist der Ort, wo wir am häufigsten idealerweise sind, wo wir uns aufhalten.
Hoffentlich, ne? Ja, weil wenn wir lieber in einem Hotelzimmer sind als zu Hause, mhm, oh Mann.
Ja, dann ist das schiefgelaufen.
Ja, aber nicht, hallo. Ja. Aber hallo, ja.
Wahnsinn. Glaubst du, dass es auch Kombinationen gibt, wo man sagt, okay, da ist vielleicht eine Trennung sinnvoll? Also Mensch-Haus?
Ja. 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 Manchmal auch. Ja, das ist auch, also ich habe alles erlebt, was ich meinen Kunden erzähle, deswegen bin ich auch so authentisch. Wir haben in unserer heißgeliebten Wohnung, also das war die Wohnung, wo die Zusage eben kam, mhm, und in der Wohnung habe ich das Feng Shui getroffen, mhm, und in der Wohnung haben zwei von 4 Kindern die Welt erblickt. Der, mhm, 4. kam zur Welt 2 Monate nach Umzug, also, mhm, wir waren sehr lange mit der Wohnung verbunden, ich glaube 16 Jahre. Und das Spannende war, dass als das Haus kam, wir haben nicht gesucht, weil ein Haus in München bezahlbar zu finden und dann auch noch in Pullach, genauso wie wir es haben wollen, ist irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Und ein Freund von uns hat uns angerufen und gesagt, hey Daniela, ich habe ein Haus für dich. Da habe ich gesagt, ach Theo, bitte, deine 3.000-Euro-Häuser pro Monat Kaltmiete, das ist nichts für uns, ja. Hat gesagt, nein, das passt, das ist nicht so teuer. Und es war Sonntagabend, ich war hochschwanger, ich habe das ganze Wochenende gearbeitet, gesagt, ich kann nicht, ich bin müde. Sagt er, ich warte hier und wenn ich bis 12 Uhr nachts warte, du kommst jetzt her. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, so, und wir gehen jetzt dahin. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe einige Jahre davor eine Meditation gemacht und das immer wieder wiederholt, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe mich aufwachen in einem Haus, wo alles weiß ist, ganz hohe Decken, ganz große Fensterfront im Schlafzimmer und die Sonne weckt mich auf und ich höre das Meeresrauschen. Und dann sind wir, und genau, und noch eine Anekdote war, die Kinder laufen die Treppe runter, es ist eine Holztreppe, sonst ist alles weiß und die Treppen quietschen. Und ich warte unten mit deren Rucksäcke und verabschiede sie in die Schule. Und wir kamen in dieses Haus und das Haus hatte Holztreppen, es hatte einen Holzboden, genauso wie ich ihn gesehen habe, aber ich habe es noch nicht kapiert. Und dann kommt mein Mann und sagt, ja, das Wohnzimmer ist zu klein, die Küche ist zu klein, das ist jetzt mal ein Reihenhaus, ja, also der Klassiker, aber mit keiner großen Fensterfront hinten, das ist mir sofort aufgefallen, mhm, sondern mit 2 kleineren Türen. Und dann hat er unten mit dem Makler gesprochen und ich bin die Treppen hoch, dann klassisch 2 Zimmer im Obergeschoss Und dann gehe ich ins Dachgeschoss und meistens haben die Reihenhäuser im Dachgeschoss einen sehr niedrigen Giebel, also niedriger Kniestock. Ich komme hoch und sehe 7 Meter Raumhöhe mit einem hohen Giebel, alles weiß, die Fensterfront und den Sonnenuntergang.
Ach, echt?
Nur das Meeresrauschen hat gefehlt. Und ich dachte mir, das gibt es nicht. Und dann schreie ich von oben, Miroslav, wir haben unser Haus. Und er so, ja, ich weiß nicht. Sag ich, doch, wir haben es. Wir haben innerhalb von 24 Stunden unsere heißgeliebte Wohnung, ich hätte nie gedacht, ich könnte aus der Wohnung ausziehen, gekündigt. Und innerhalb, wie gesagt, in dieser Zeit den neuen Mietvertrag unterschrieben und innerhalb von einem Monat umgezogen. Es ist unglaublich. Und als ich unsere Wohnung verlassen habe, wollte ich ja nicht meine ganzen Energien für die Nachmittag hinterlassen. Ich bin hin und habe einfach gesagt, liebe Wohnung, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du uns gegeben hast. Wir sind persönlich gewachsen, wir sind unternehmerisch gewachsen, unsere Familie ist gewachsen und ich hoffe, dass du diese Unterstützung, die wir hatten, allen gibst, die ab jetzt in dich einziehen.
Oh, wie schön.
Und so habe ich die Wohnung verlassen. Und dann bin ich in die neue, habe gesagt, hallo? Also, wir ziehen hier ein und wir bitten und hoffen, dass du uns unterstützt in allem, was wir machen. Und wir geben dir so viel Liebe, wie du uns auch Liebe gibst. Und so sind wir dann eingezogen.
Oh, wie schön.
Ja, ich finde das total, ich bin da total emotional, also mit Häusern. Also, ich bin sehr emotional mit ihnen, ja.
Und wie lange wohnt ihr jetzt in eurem neuen Haus?
3 Jahre.
Und? Hat es euch mit so viel Liebe empfangen?
Aber hallo, ja. Unser 4. Sohn ist zu Hause zur Welt gekommen. Ja. Also ein guter Start, ja.
Perfekt.
Ja, genau.
Daniela, vielen, vielen, vielen Dank für diese schöne Geschichte und vor allen Dingen für die schönen Einblicke und die vielen nützlichen und hilfreichen Tipps, die du uns gegeben hast. Und jetzt möchte ich dir gerne noch die Glückfinder-Fragen stellen. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Es ist in mir ein Gefühl, in dem mein Herz lacht. Also diese Leichtigkeit, so wie man verliebt ist, aber nicht an eine Person gebunden. Mhm. Das ist für mich einfach, dann weiß ich, ich bin in einem für mich Ort des reinen Glücks.
Sehr schön. Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich? Also ich glaube in erster Linie, bin ich selber für mein Glück verantwortlich, aber in zweiter Linie ist meine Familie, also das Glück meines Lebens und meine Jungs und in dritter Linie ist es meine Arbeit. Ich könnte es gar nicht trennen. Hm. Es ist also eine Verbindung von allem. Kein Glied sollte oder darf fehlen.
Sehr schön. Spielst du Lotto?
Nein.
Macht Geld glücklich?
Nein.
Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich und du könntest in der Zeit zurückreisen zur jungen Daniela. Gibt es einen Tipp, den du ihr geben würdest?
Bleib die Indianerin, die du warst. Ja.
Also ganz zurück dann sozusagen, noch vor die Zeit des Studiums.
Oh ja, unbedingt.
Sehr schön. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Weil ich dann doch meinem Leben nachgegeben habe und aufgehört habe zu planen, deshalb bin ich heute glücklich.
Sehr schön. Wenn sich jemand mit dir in Verbindung setzen möchte, dann kann er das bestimmt via Internet machen. Würdest du uns bitte noch deine Internetadresse geben oder wie er mit dir in Kontakt treten kann?
Sehr gerne. Also meine Internetadresse ist www.daniela-schaponic.de. Aber das sollten wir bestimmt noch mal zum Podcast dazu schreiben, weil das kann kein Mensch.
Genau, wir werden in den Shownotes bei unter Glückfinder, www.glückfinder.com, werden wir im Text da drauf verlinken und dann einfach draufklicken und dann kommen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf deine Seite und da kommen wir noch mit dir in Kontakt.
Genau, so ist es, ja. Reden.
Super, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich und zwar das Glückfinderbuch, Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben, Band 1. Und weißt du was? Ich habe auch irgendwo noch Band 2 hier liegen.
Ach, cool.
Das ist ja der Vorteil, weil du bei mir bist. Ja, habe ich hier. Guck mal. Oh,
sehr schön.
Knoddel,
da kriege ich aber noch eine Signatur von dir.
Dann gebe ich dir noch Band 2 dazu und dann hast du beide Bände von
wunderbar.
Mir.
Wunderbar. Großartig. Cool. Glückslektüre für den Abend.
Perfekt.
Dankeschön.
Ganz genau.
Vielen
Dank. Ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch und wünsche dir jetzt, du bist hier in der Schweiz zu Besuch bei einer Kundin, die du so toll und noch viel toller berätst, wie du es uns hier so ein bisschen jetzt gezeigt hast, wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg damit und vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir von Herzen. Vielen Dank, Andreas.
Sehr gern. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.